Die Zunge. Gefahren und Chancen unseres Redens. Das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Dabei soll es, wie es der Titel oder Untertitel schon verrät, als erstes mal um die Gefahren gehen, also um das, was wir mit unserer Zunge anrichten können. Aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben, sondern uns dann auch die Chancen anschauen, die sich mit unserem Reden verbinden. Also das, was wir mit unserer Zunge Gutes tun können und wie das dann auch konkret aussehen kann. Ich habe zu beiden Seiten jeweils drei Unterpunkte, die ihr dann hier vorne mitverfolgen könnt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass eigentlich in der gesamten Bibel das Reden eine wichtige Rolle spielt. Schon im Alten Testament wird es immer wieder thematisiert, Jesus lehrt darüber und dann auch kommt es in den Briefen des Neuen Testaments an verschiedenen Stellen vor. Der wohl bekannteste Text zu diesem ganzen Thema ist der aus dem Jakobusbrief, der uns so anschaulich und auch so drastisch wie wohl kein anderer die Gefahren des Redens vor Augen malt. Und ihn möchte ich gerne mal zum Ausgangspunkt für unsere Überlegungen machen. Jakobus 3, 1 bis 12. Das könnt ihr entweder hier vorne mitlesen oder in euren eigenen Bibeln. Jakobus 3, 1 bis 12. Ich lese es euch mal vor nach der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Meine Brüder, nicht zu viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden wollen. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff. Es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das aus der Hölle selbst kommt. Der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen, Raubtiere, Vögel, Schlangen und Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können, diesen ruhelosen Störenfried, voll von tödlichem Gift. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Eine Quelle lässt doch nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser fließen. Meine Brüder und Schwestern, auf einem Feigenbaum wachsen doch keine Oliven, an einem Weinstock hängen keine Feigen und eine salzige Quelle kann niemals Süßwasser hervorbringen. Soweit der Predigttext. Wie gesagt, der erste Teil der Predigt, die Gefahren. Erster Unterpunkt, kleine Ursache, große Wirkung. Kleine Ursache, große Wirkung. Jakobus will uns aufrütteln und warnen. Er malt uns deutlich das Unheil vor Augen, das wir durch das, was wir sagen, anrichten können. Zu Beginn warnt er erstmal alle die, die die Gemeinde zu gern lehren oder auch belehren möchten. Diese Aufgabe bringt, so meint er, eine hohe Verantwortung mit sich. Denn wenn diese Menschen der Gemeinde dann eine falsche Lehre nahebringen und sie so auf geistliche Abwege leiten, dann müssen sich diese Menschen vor Gott dafür auch verantworten. Und was braucht man in erster Linie zum Lehren? Natürlich die Zunge, die Sprache. Und genau hier hat Jakobus nun einen wunden Punkt getroffen. Er sagt, wir sind alle in vielerlei Hinsicht fehlerhafte Menschen. Aber auf einem Gebiet wird das besonders deutlich, nämlich in unserem Reden. Deshalb sollten wir also vorsichtig sein, uns einen Job zu suchen, wo man für sein Reden im besonderen Maß verantwortlich ist, eben hier zum Beispiel als Lehrer der Gemeinde. Aber auch das sagt Jakobus sehr deutlich, das gilt nicht nur für diese Lehrer, nicht nur für die ist es entscheidend, wie sie mit ihrer Zunge umgehen. Jeder Christ hat hier eine hohe Verantwortung. Darauf hat Jakobus schon mal ein Stück weiter vorn im ersten Kapitel seines Briefes hingewiesen. In Kapitel 1, Vers 26 schreibt er, wenn jemand meint, Gott zu ehren, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, ist seine ganze Gottesverehrung wertlos und er betrügt sich selbst. Wenn jemand meint, Gott zu ehren, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, ist seine ganze Gottesverehrung wertlos und er betrügt sich selbst. Harter Tobak. Die Verantwortung ist deshalb so hoch, weil es wohl keinen anderen Teil unseres Körpers gibt, mit dem wir so leicht einen so gewaltigen Schaden anrichten können, eben wie mit unserer Zunge. Wie schnell ist uns irgendein unbedachtes Wort herausgerutscht, mit dem wir unser Gegenüber verletzen? Wie schnell haben wir etwas weiter erzählt, was wir eigentlich für uns behalten sollten und haben damit das uns entgegengebrachte Vertrauen zerstört? Wie schnell ist ein Gerücht weiter erzählt und damit das Miteinander untergraben? Und nichts davon können wir rückgängig machen. Wir können uns entschuldigen, wir können erklären, dass wir das ja gar nicht so gemeint hätten, aber gesagt ist gesagt. Wirklich rückgängig machen können wir es nicht mehr. Und dieses Prinzip von kleiner Ursache und großer Wirkung, das malt uns Jakobus nun durch zwei eindrückliche Bilder vor Augen. Mit dem vergleichsweise kleinen Zaumzeug kann man ein großes und starkes Pferd lenken. Und mit einem kleinen Ruder kann der Steuermann das ganze Schiff steuern. Und genauso ist es nun mit unserer Zunge. Sie ist ein vergleichsweise kleines Körperteil, kann aber eben gewaltige Dinge vollbringen. Dieser Vergleich macht auch deutlich, wer das Kleine beherrscht, der beherrscht dadurch auch das Große. Wer mit dem Zaumzeug umzugehen weiß, der kann das Pferd lenken. Wer das Steuer richtig zu gebrauchen weiß, der hat das Schiff unter Kontrolle. Wer mit seiner Zunge in einer guten Art und Weise umgehen kann, der weiß auch, wie er in anderen Bereichen richtig lebt. Jakobus nennt einen solchen Menschen vollkommen. Und er meint das nicht im Sinn von völlig unerreichbar, einem Ideal, was wir sowieso nie gerecht werden können, sondern er meint vollkommen im Sinne von so, wie es Gott eigentlich für jeden von uns will. Und Jakobus weiß auch, dass es neben der Verlockung des unguten Redens noch vielerlei andere Begehrlichkeiten und Begierden gibt, denen wir als Menschen nur zu schnell nachgeben und dann sündigen. Auch davon hat er schon in Kapitel 1 geschrieben. Und weil das nirgends so häufig und so schnell geschieht, wie eben im Reden, geht Jakobus davon aus, wer diesen besonders heiklen Bereich im Griff hat, der kann auch alle anderen Bereiche unter Kontrolle haben. Er ist vollkommen, er hat sich voll und ganz im Griff. Der zweite Unterpunkt zum Thema Gefahren, die gefährliche Macht der Zunge. In den ersten Versen hat Jakobus durch diese Vergleiche mit dem Zaumzeug und dem Ruder deutlich gemacht, über welche große Macht dieses kleine Organ verfügt. Und nun erklärt er weiter, auf welche gefährliche und zerstörerische Weise die Zunge ihre Macht auskostet. Jakobus sagt, die Zunge ist ein Feuer, das direkt aus der Hölle kommt und unser gesamtes Leben entzündet und beschmutzt. Sie ist ein wildes Tier, das niemand bändigen kann. Sie ist ein ständiger Störenfried voll von tödlichem Gift. Und diese Bilder machen schon sehr deutlich, wie verheerend die Auswirkungen unseres Redens sein können. Manchmal kommen uns sehr unbedachte Worte einfach so über die Lippen. Zorn, Gereiztheit, Übermut oder einfach auch nur Unbedachtsamkeit verleiten uns zu Worten, die wir einfach so dahin sagen, deren Auswirkungen aber trotzdem verheerend sein können und die das Potenzial besitzen, Beziehungen zu zerstören oder zumindest schwer zu beschädigen. Aber manchmal sind es dann ja sogar absichtliche und bewusst eingesetzte Lügen und Verleumdungen, mit denen jemand anderem gezielt Schaden zugefügt werden soll. Wer wissen möchte, wie das geht, der investiere mal einen Tag da rein, Soaps und Telenovelas im Fernsehen anzuschauen. Deren Inhalt basiert eigentlich nur auf solchen Dingen. Wären da alle ehrlich zueinander, würde der ganze Inhalt der Serie nicht mal für eine Folge reichen. Aber das gibt es ja leider nicht nur im Fernsehen. Wie viele Menschen müssen zum Beispiel heute in einer Gesellschaft, die immer stärker von Konkurrenzdenken beherrscht ist, zum Beispiel am Arbeitsplatz Mobbing erleiden? Auch da spielen falsche Behauptungen, Verleumdungen und Lügen immer wieder eine große Rolle. Aber nicht nur in der sogenannten Welt gibt es solche Bösartigkeiten. Jakobus warnt später in Kapitel 4, Vers 11 ausdrücklich: Liebe Brüder und Schwestern, verleumdet einander nicht. Er wendet sich also an die Brüder und Schwestern, also an die Christen. Denn er weiß, dass es sowas eben auch leider unter Christen gibt. Und da ist er völlig realistisch. Und so sehen wir das auch heute immer wieder in Gemeinden und in christlichen Werken, wie nötig auch da diese Ermahnung von Jakobus ist. Aber ganz egal, wo nun solche Dinge vorkommen, die Auswirkungen, die sind meist katastrophal. Und auch das weiß Jakobus. Er spricht nämlich davon, dass die Zunge das ganze Rad des Lebens oder in der Übersetzung den gesamten Lauf des Daseins in einen höllischen Brand, in ein höllisches Feuer versetzt. Von der Kindheit bis zum Tod kann ein Mensch großen Schaden durch seine Zunge anrichten. Und es beginnt ja wirklich schon in der Kindheit. Ihr wisst, wie gemein auch schon Kinder zueinander sein können und wie andererseits die Worte der Eltern ein Kind prägen können. Und auch später gibt es keinen Lebensbereich, wo unsere Worte nicht von Bedeutung wären. Vor nichts und vor niemand macht dieses Feuer Halt. Und wenn es einmal entzündet ist, ist ein feuriges Rad in Bewegung gesetzt, das nicht mehr aufzuhalten ist. Und deshalb sollen wir unsere Zunge im Zaum halten, weil wir ihre Auswirkungen eben nicht mehr im Zaum halten können. Gerade in einem Zeitalter wie unseren, wo Worte nicht einfach nur gesagt werden, sondern dann noch vielleicht durch vielerlei Medien weiter transportiert werden können, sind die Konsequenzen manchmal gar nicht mehr unter Kontrolle zu halten. Es gibt zum Beispiel mittlerweile Rechtsanwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, Leuten zu helfen, die sich im Internet schlecht dargestellt oder gar verleumdet fühlen. Aber meist beginnt das ja im Kleinen. Wie schnell sind wir dabei, über andere schlecht zu reden? Der Schriftsteller Sean Paul hat mal gemeint, nichts macht die Menschen vertrauter und gegeneinander gutgesinnter als gemeinschaftliche Verleumdung eines Dritten. Nichts macht die Menschen vertrauter und gegeneinander gutgesinnter als gemeinschaftliche Verleumdung eines Dritten. Wir gaukeln uns dadurch vor, mein Gegenüber würde mich mehr mögen als den anderen. Er hätte erkannt, wie toll ich bin im Gegensatz zu dem anderen. Wir beide hätten ein vertrauensvolleres Verhältnis als er zu dem anderen. Aber das ist natürlich nur Schein, kein Sein. Denn die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass mein Gegenüber über mich dann genauso schlecht redet, wenn ich nicht mehr dabei bin, wie wir es jetzt gerade über den Dritten nicht Anwesenden getan haben. Die Zunge ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen, sagt Jakobus. Und noch einen aufrüttelnden Vergleich hat er parat. Er sagt, alle Arten von Tieren hat der Mensch schon bändigen können, aber mit der eigenen Zunge hat das wohl noch keiner geschafft. Was wir als Menschen also bei wilden Tieren vollbringen können, ist bei einem eigenen kleinen Körperteil nicht möglich. Das hat, wenn man darüber ein bisschen tiefer nachdenkt, Auswirkungen weit über unseren Umgang mit der Zunge hinaus. Ein Bibelausleger hat mal zu diesem Vers bemerkt, die intellektuellen, sich in Naturwissenschaft und Technik auswirkenden Kräfte des Menschen sind sehr viel größer als seine ethisch-charakterlichen. Das droht schließlich zur Katastrophe zu führen. Ein dritter und letzter Punkt auf der Seite des Problems, ich habe ihn überschrieben mit Segen und Fluch im Doppelpack. Zum Schluss macht nämlich Jakobus noch darauf aufmerksam, wie widernatürlich, wie pervertiert unser durchschnittlicher Gebrauch der Zunge ist. Normalerweise ist nämlich Gottes Schöpfung einheitlich und klar. Ein und dieselbe Quelle kann nicht genießbares und ungenießbares Wasser hervorbringen. An einem Feigenbaum wachsen keine Oliven, an einem Weinstock keine Feigen. Da gibt es keine Vermischungen, jedes ist nach seiner Art geschaffen und jedes ist in dieser Art klar und rein. Dieses Prinzip hat Gott in seine Schöpfung gelegt, weil er als der Schöpfer selbst absolut rein ist. Wir lesen in Jakobus 1, Vers 17, lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Schöpfer der Gestirne. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichtes und keine Verfinsterung. Und dieses Prinzip der Reinheit und Unvermischtheit, das seinen tiefsten Grund in Gottes Wesen selbst hat, das hat der Schöpfer auch in seine Schöpfung gelegt. Aber mit dem Sündenfall ist da einiges durcheinander gekommen, wie am Beispiel der Zunge besonders deutlich wird. Mit ein und derselben Zunge loben wir auf der einen Seite Gott, der anderen Seite verfluchen wir damit sein Ebenbild, nämlich unseren Mitmenschen. Wir preisen mit ihr Gott und wenige Augenblicke später verfluchen wir vielleicht das Geschöpf desselben Gottes. Jemand hat das mal die dämonische Paradoxie der Zunge genannt. Diese zwiespältige Art der Zunge ist widernatürlich und der sonstigen Schöpfung fremd. Und so kommt Jakobus zu dem Schluss, meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Das darf so nicht sein. Es muss also, so hoffnungslos sich dieser Text an manchen Stellen auch anhört, doch irgendwie möglich sein, anders zu handeln. Jakobus will uns ja aufrütteln, er will uns ja warnen und nicht etwa entmutigen. Es muss also möglich sein, auch hier wieder in diese ursprüngliche, der Schöpfung gemäßen Ordnung hineinzukommen. Und genau darum soll es jetzt im zweiten Teil gehen. Nämlich die Chancen unseres Redens bzw. Lösungsmöglichkeiten unseres Problems. Bei dem bisher Gesagten kam die Zunge ja nicht gerade gut weg. Man könnte fast meinen, das Organ als solches sei böse und direkt aus der Hölle gesteuert. Wenn dem so wäre, dann bliebe uns tatsächlich als Lösung nur die wörtliche Befolgung des Rates, den uns Jesus in der Bergpredigt gibt, wo er aber sagt, wenn dich ein Glied zur Sünde verführt, dann hau es ab und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle kommst. Matthäus 5, Vers 29 und 30. Bevor wir das aber dann tatsächlich in die Tat umsetzen, sollten wir vielleicht vorher noch auf ein anderes Wort Jesu hören, in dem er sich auch zum Thema Zunge äußert. Matthäus 12, ab Vers 33. Wenn ihr einen gesunden Baum habt, habt ihr gute Früchte von ihm zu erwarten. Wenn ihr einen kranken Baum habt, habt ihr schlechte Früchte von ihm zu erwarten. An den Früchten werdet ihr erkennen, was der Baum wert ist. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr doch Böses seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Aber das sage ich euch, am Tag des Gerichts werden sich die Menschen verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Aufgrund deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden. Und wenn wir drei Kapitel weiter hinten schauen, lesen wir Folgendes von Jesus, Matthäus 15, ab Vers 18. Was aber aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Diese Worte Jesu führen uns zum ersten Punkt der Lösung für unser Problem mit der Zunge. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Jesus zeigt uns hier eine direkte Verbindung zwischen unserer Zunge und unserem Herzen auf. Das, was in unserem Innersten ist, das bestimmt unser Reden. Was aus unserem Mund herauskommt, das kommt aus unserem Herz, sagt Jesus. Und umgekehrt, wovon unser Herz voll ist, davon redet der Mund. Hinter dem Problem mit der Zunge liegt also ein viel tieferes. Ein Problem mit unserem Herzen. Wenn wir beispielsweise jemand anderes beleidigen, dann ist das nicht ein Problem unserer Zunge, sondern unseres Herzens, also unserer Einstellung gegenüber dieser Person. Und darum muss jede Lösungsmöglichkeit für das Problem des Redens auch bei unserem Herzen ansetzen und nicht einfach nur bei unserer Zunge. Wenn wir uns also schon bitte irgendwelche Körperteile rausreißen, dann nicht die Zunge, sondern bitte gleich das Herz, damit wir das Übel auch an der Wurzel packen. Das ist aber nun ziemlich schwierig und auch unsere Gesundheit enorm abträglich, sich selbst das Herz rauszureißen. Und deshalb hat Gott sich da auch noch eine praktikablere Lösung ausgedacht. Gott spricht, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein neues Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Hesekiel 36, 26 bis 27. Gott schenkt uns ein neues Herz. Nun ist damit natürlich nicht das Organ gemeint, das das Blut durch unseren Körper pumpt. Genauso wenig wie Jesus dieses Organ meint, wenn er davon spricht, dass das, was aus unserem Mund herauskommt, seinen Ursprung im Herzen hat. Wenn die Bibel vom Herz des Menschen spricht, dann meint sie damit das Innerste, unser eigentliches Wesen. Das Herz ist in der Bibel der Sitz unseres Willens, unseres Verstandes, unsere Gefühle. Wenn uns Gott also ein neues Herz schenkt, dann verändert er unser Innerstes, unseren Charakter, unser Denken, unser Fühlen. Und auf diese Weise eben auch unser Reden und unser Tun. Wie macht Gott das? Er verändert uns durch seinen Geist, heißt es hier. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben. Er verändert unser Innerstes, unser Herz dahin, dass wir Gottes Ordnungen gern befolgen und seinen Willen tun. Das ist ein lebenslanger und radikaler Prozess, der in dem Moment beginnt, in dem wir Christen werden und unser Leben an Jesus ausliefern. Diese Veränderung ist so radikal, dass die Bibel an manchen Stellen sie auch eine Neuschöpfung nennt. Auch Jakobus weiß, dass wir als Christen die Erstgeborenen einer neuen Schöpfung sind. Davon spricht er auch schon mal im ersten Kapitel in Vers 18. An anderer Stelle fordert uns auch mal Paulus mit einem ganz ähnlichen Vokabular auf, uns auch in Bezug auf unsere Reden diesen alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen, nachzulesen in Kolosser 3 ab Vers 8. Auf diese Weise wird das, was im Sündenfall in der ersten Schöpfung zerstört wurde, wiederhergestellt. Und dieser radikale Veränderungsprozess muss Auswirkungen auf unsere Reden haben. Nach dem Prinzip, das Jesus lehrt, geht das gar nicht anders. Wenn Gott unser Herz verändert, ändert, dann muss das Auswirkungen auf unser Reden haben. Nun handelt es sich aber eben um einen Veränderungsprozess und nicht um eine schlagartig abgeschlossene Veränderung. Und deshalb kommt es zu diesem komischen Nebeneinander von Segen und Fluch aus unserem Mund. Und Jakobus rüttelt uns an dieser Stelle wach und sagt, bleibt dort bitte nicht stehen, liebe Leute. Es ist ja schon super, dass ihr nicht mehr nur noch flucht, sondern auch schon segnet. Aber es soll bitte noch dahin kommen, dass das Fluchen ganz verschwindet und nur noch Gutes aus eurem Mund rauskommt. Er will uns ermutigen, auf diesem Weg der Veränderung nicht stehen zu bleiben, sondern weiter voranzugehen mit dem Ziel, ein vollkommener Mensch zu werden, der sein Reden genauso wie alle anderen Bereiche seines Lebens kontrollieren kann. Nichts von alledem können wir irgendwie von uns aus. Natürlicherweise ist unser Herz böse von Grund auf. Dementsprechend ist auch nicht viel Gutes von unserer Zunge oder von irgendetwas anderem zu erwarten. Aber weil wir als Christen ein neues Herz von Gott geschenkt bekommen haben, weil er uns durch seinen Geist verändert, dürfen wir weiter vorangehen und immer dem Ziel näher kommen. Oder um es nochmal in diesen Bildern, die Jakobus vorhin gewählt hat, auszudrücken. Wenn wir uns als Christen mit unserem Reden beschäftigen, dann stehen folgende Fragen im Raum. Wer hält das Zaumzeug des Pferdes in der Hand? Wer steuert das Ruder des Schiffes? Wo haben der Feigenbaum und der Weinstock ihre Wurzeln? Aus welcher Wasserader wird die Quelle denn gespeist? Hat Jesus das Zaumzeug in der Hand und sagt mir, wo es lang geht? Hat er das Steuer meines Lebensschiffes in der Hand und bringt mich durch alle Stürme sicher in den Hafen? Sind wir in ihm tief verwurzelt und beziehen unsere Lebenskraft aus ihm? Sind wir erfüllt von diesem Wasser des Lebens, das er uns gibt und das uns wieder zu einer Quelle wird in uns, die für andere sprudelt? Denn nur dann kann die Zunge gebändigt werden, das heißt so eingesetzt, wie Gott es will. Wenn wir diese grundlegenden Fragen hören, dann verstehen wir auf einmal, warum sowohl Jesus als auch Jakobus unserem Reden einen so hohen Stellenwert einräumen. Nicht nur, weil es solche große Macht hat, sondern auch, weil es ein äußeres Zeichen von etwas viel Tieferliegendem ist. Der zweite Punkt zum Thema Chancen, die positive Macht der Zunge. Durch die Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirkt, sind wir nun frei, unsere Zunge zum Guten einzusetzen. Es ist ja die eine Seite zu wissen, was man lassen soll, die andere zu wissen, was man nun stattdessen tun soll. Und deshalb gibt Paulus uns einen guten Rat mit auf den Weg, der da lautet, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Epheser 4, Vers 29. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Wir haben gesehen, welche unglaubliche Macht dieses kleine Organ Zunge hat. Wenn wir es aber jetzt so gebrauchen, wie Gott es will, dann wirkt diese Macht nicht mehr zerstörerisch, sondern ausgesprochen positiv. Und deshalb werden wir hier aufgefordert, anstatt giftiger Worte wohltuende und weiterhelfende Worte zu sprechen. Jeden von uns tut es zum Beispiel gut, wenn er gelobt wird. Wenn uns jemand durch Worte Wertschätzung entgegenbringt, dann werden wir innerlich auferbaut. In wieder anderen Fällen können unsere Worte Trost und neuen Mut spenden. Und auch dort, wo es mal wirklich nichts mehr zu loben gibt, da können wir immer noch segnen. Ich habe dazu den schönen Satz gelesen, wir können nicht immer loben, aber immer segnen. Selbst wenn die anderen uns Böses sagen oder tun, Segnen können wir und sollen wir sie immer. Das gilt sogar für unsere ausgesprochenen Feinde. Damit folgen wir ganz dem Vorbild Jesu, der weder mit Worten noch mit Taten sich selbst rächte, sondern das alles seinem himmlischen Vater überließ. Wir lesen von ihm im 1. Petrusbrief: Er hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, dann gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, dann drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. In dieser Gesinnung dürfen auch wir durchs Leben gehen und dabei unsere Zunge entsprechend positiv gebrauchen. Egal ob in unseren Gemeinden, in unseren Familien oder auf dem Arbeitsplatz, überall können wir mit wenig Aufwand die enorme Macht der Zunge zum Guten einsetzen. Wir können Menschen ermutigen, sie aufbauen, anstatt sie runterzumachen. Mein Vorschlag wäre, dass ihr euch das einfach mal ganz konkret bewusst für die nächste Woche vornehmt, anderen etwas Gutes zu sagen, sie durch eure Worte zu ermutigen. Ich habe zum Abschluss versucht, die ganzen Punkte bisher in ein paar konkreten Tipps zum Umgang mit der Zunge zusammenzufassen. Als erstes das Geschenk des neuen Herzens kennen und daraus leben. Gott hat uns ein neues Herz gegeben und deshalb kann auch unser Reden erneuert werden. Das ist die Basis des Ganzen. Wir dürfen natürlich Gott um seine Hilfe bei diesem Ganzen bitten. Im Psalm 141 heißt es mal: Herr, wache über meine Zunge, stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. So dürfen auch wir beten und bitten. Dann kann es uns als nächstes helfen, das Vorbild Jesu vor Augen zu haben, der nie gelogen hat und selbst auch Beleidigungen nicht zurückgegeben hat. Dann die Aufforderung, wohltuende statt entmutigende Worte zu sprechen, also den anderen aufbauen und ermutigen. Ein nächster Punkt wäre segnen statt fluchen. Wir können nicht immer loben, aber wir können immer segnen. Ein weiterer nützlicher Punkt, so mit dem anderen und über den anderen zu reden, wie wir es uns auch von ihm wünschen, getreu der goldenen Regel: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Dann kann es uns helfen, den anderen als Geschöpf und Ebenbild Gottes zu sehen, also nicht Gott zu loben und gleichzeitig sein Ebenbild unseren Mitmenschen zu beschimpfen. Natürlich ist es sinnvoll, bei Problemen miteinander zu reden, anstatt nur übereinander. Und als letztes, manchmal gilt: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Manchmal ist es einfach besser, die Klappe zu halten. Und das mache ich jetzt auch. Amen.